Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat das Rapid Charge Turnier in Marseille mit einem versöhnlichen Abschluss zu Ende gespielt. Mit 43-6 gewann man gegen Kenia und machte eigentlich 80 Minuten lang einen guten Job, die Kenianer auf Distanz zu halten. Die deutsche Mannschaft konnte sich nicht qualifizieren, wird aber jetzt mit 2 Siegen und 1 Niederlage dieses Turnier abschließen, wird trotzdem als Zuschauer nächstes Jahr die Rugby-WM verfolgen. Über das letzte Spiel und die Aussichten spreche ich jetzt mit Nationalspielerin und unserer Moderatorin von unserem Rugby-Podcast Vorpass, mit Vivian Bahlmann. Hallo Vivian.
Hi Andreas.
Vivian, erstmal Gesamtfazit, bevor wir ins Spiel reingehen. Das war ein relativ lockerer und leichter Sieg für die deutsche Mannschaft.
Ja, in der ersten Halbzeit wirkte das noch nicht so, aber ab in der zweiten war das dann ganz klar, dass es ein lockerer Sieg wird, in Anführungsstrichen. Also das war natürlich noch ein hartes Spiel, auch lange sehr umkämpft, aber das Ergebnis sagt ja dann einiges, dass es doch ein leichter Sieg für die deutsche Mannschaft war, ja.
Ja, die deutsche Mannschaft hatte auf 4 Positionen umgestellt vor dem Spiel. In der ersten Reihe ist ein bisschen was geändert worden, dann kam auch noch Steffen Liebig in der Hintermannschaft rein. So richtig, wie motiviert man sich für so ein Spiel, in dem es um nichts mehr geht, was man aber noch eigentlich zu Ende bringen muss, weil es ja ein normales Testspiel ist? Wie motiviert man sich da oder kann man gar nicht anders motiviert da reinzugehen, um so ein Spiel zu spielen? Weil die Verletzungsgefahr ist ja auch groß, wenn man so ein Ding nur mit 90% angeht.
Ja, richtig. Also man muss da auf jeden Fall mit 100% rangehen. Du hast es gerade gesagt, es gab viele Wechsel und ich glaube, das ist besonders für die Spieler die allergrößte Motivation war, jetzt endlich spielen zu können, auch in der Startaufstellung. Ich glaube, das war für viele was ganz Besonderes, was die nochmal genutzt haben. Und sonst ist es einfach ein internationales Spiel, was einfach für jeden auch ein Highlight immer in der Rugby-Karriere ist. Man hat sich jetzt vielleicht auch selber einfach nochmal präsentieren können auf der internationalen Fläche für andere Vereine, um auch einfach an die eigene Rugby-Zukunft zu denken, dass man einfach ein bisschen Werbung für sich macht, um vielleicht international woanders auch anzukommen. Und ich finde auch, dass man jetzt das nicht gemerkt hat in dem Spiel, dass das jetzt eigentlich um nichts mehr ging, sondern alle haben da 100% gegeben und ein super Spiel abgeliefert.
Jörn Schröder, Schösser sind in der ersten Reihe da reingekommen, Hagen Schulte dann auf der Nummer 12 und Steffen Liebig, wie ich eben gesagt habe, auf der Nummer 14 sind ins Spiel gekommen, um diesen zweiten Sieg dann noch einzufahren in diesem Rapid Charge Turnier. Und es ging eigentlich relativ schlecht los. Oliech konnte für Kenia nach 2 Minuten schon den ersten Straftritt verwerten zum 3:0. Und danach hatte man das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft zwar überlegen war, vor allen Dingen in den Standardsituationen, aber dass es nicht so richtig vorwärts ging. Ich persönlich hatte zu keinem Zeitpunkt eigentlich Sorge, dass die deutsche Mannschaft das Spiel verlieren könnte. Aber in der ersten Halbzeit taten sich dann doch einige Flüchtigkeitsfehler auf. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, fand ich auch. Also ich war da auch noch relativ entspannt drauf und dachte mir, ja, das Ding kann man schon noch drehen. Aber ich hätte mir einfach auch gewünscht, dass früher einfach noch ein Versuch fällt, dass man früher noch mehr schöne Aktionen hat. Also ich fand auch, dass einfach in der ersten Halbzeit noch ganz viele Pässe nicht dahin kamen, wo sie hin sollten. Dass man doch auch noch einen Straftritt gegen sich bekommen hat, der unnötig war. Also man hat auffälligerweise lange gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. In den anderen Spielen war man da schneller einfach da. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass es jetzt einfach auch das dritte Spiel in dieser Reihe ist, das letzte Spiel und da auch schon einige Trainingseinheiten und einige Wochen in den Knochen hängen. Zum Glück haben sie sich dann noch gerafft, aber es hat schon etwas lange gebraucht, ja, bis die deutsche Mannschaft da wirklich zum Zug kam.
In der 22. Minute konnte man erst den ersten Versuch legen. Sebastian Ferreira, der insgesamt ein Riesenspiel gemacht hat, konnte sich dann in der 22. Minute nach Entscheidung des TMOs mit dem Ball im Mahlfeld unterbringen, beziehungsweise er konnte den Ball im Mahlfeld unterbringen. Der TMO musste das dann noch entscheiden. Der Schiedsrichter hatte eigentlich erst gesagt, dass das kein Versuch gewesen sei, aber der TMO entschied dann für Deutschland. 5:3 stand es dann. Rainer Parkinson konnte auf 7:3 erhöhen. In der 25. Minute gab es dann einen Strafkick durch Kenia, den sie an die Stange gesetzt haben. Es war sehr, sehr windig. Wir hören gleich auch noch im Interview mit Michael Poppmeier, warum die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit dann vielleicht sich ein wenig schwerer getan hat. Aber insgesamt war es so, dass die deutsche Mannschaft gerade in den Standardsituationen deutlich überlegen war. Was mir persönlich gefallen hat, war das Gedränge, wo die deutsche Mannschaft komplett überlegen war. Und gerade auch in der Gasse, in der gegnerischen Gasse, konnte man sehr viele Gasseneinwürfe abfangen und die eigene hat man dann sehr konzentriert eingeworfen.
Also das ganze Turnier über hat man gesehen, dass wir eine Mannschaft sind, die ganz klar die Stärke im Sturm hat. Und jetzt konnte man es wirklich mal so vollkommen zeigen und vollkommen auch so ausnutzen. Also was da für Pakete dann nach den Gassen angesetzt wurden, wo man nochmal unendlich viele Meter gemacht hat. Die Gedränge, du hast es gerade gesagt, da hat man ganz viele Bälle gewonnen, auch gegnerischen Gassen gewonnen. Also das haben die Jungs einfach super umgesetzt. Also klar, man muss mit dem spielen, was man hat. Wir behalten den Ball da, wo wir stark sind. Die Stürmer haben da einfach eine super Arbeit gemacht. Auch zum Beispiel jetzt ein Jörn Schröder, der jetzt in der Startaufstellung war, hat einfach ein super Spiel gemacht, obwohl er jetzt noch nicht in der Startaufstellung vorher war. Der hat sich da super eingegliedert. Und einige haben jetzt wirklich, also ich muss echt sagen, Hut ab an die Stürmer, weil viele müssen natürlich auch ganz viel spielen. Und diese drei Spiele sind natürlich jetzt auch zu spüren. Und dass man das über diese drei Spiele durchhält, auf dem Level und jetzt auch noch mal so auf so einem Niveau abruft, dass man wirklich einfach dominant über das ganze Spiel bleibt, das ist echt groß zu loben.
Wenn man eins aus diesen drei Spielen mitnehmen kann, der deutsche Sturm ist tatsächlich auch für Höheres in der Lage mitzuhalten, oder? Ich meine, im ersten Spiel haben wir das gegen Hongkong schon gesehen, dass das ganze Spiel quasi über den Sturm ging. Im zweiten Spiel gegen Kanada war es so, da musste man sehr viel Abwehrarbeit leisten, aber auch da hat die deutsche Mannschaft sehr gut mitgehalten, auch als es am Ende dann ein bisschen klarer wurde. Aber insgesamt ist der Sturm, glaube ich, die ganz große Geschichte aus diesen drei Spielen, oder?
Absolut, absolut. Also wirklich unglaublich schöne Aktionen, die wir einfach auch von den Stürmern gesehen haben. Also viele, also die Versuche sind fast alle über die Stürmer gefallen. Ich glaube, es gab jetzt heute einen Versuch, der über die Hintermannschaft, der über die Hintermannschaft gefallen ist, aber sonst sind die alle Versuche über den Sturm entstanden. Unheimlich schnelle Läufe, die auch da passieren. Also in welcher Geschwindigkeit die Stürmer den Ball bekommen, ist unfassbar, wie dort auch in den Kontakt gegangen wird. Also jedes Mal aufs Neue bin ich überrascht, wie Jaco Otto das jedes Mal überlebt, wenn er da zum 100. Mal in zwei Leute reinrennt und das knallt und die machen einfach weiter und das machen ja alle. Das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino.
In der 38. Minute konnte man einen furiosen Angriff der Kenianer abwehren. Man musste nur einen Strafkick entgegennehmen und die Kenianer haben auf 6:7 verkürzt. Ich habe mir das Spiel auf ProSieben Max angeguckt, wo Jan Lüdecke das Spiel kommentiert hat und er sagte, ja, in der ersten Halbzeit gibt es noch einen Versuch für die deutsche Mannschaft. Er sollte recht behalten, denn in der Nachspielzeit konnte Kurt Haupt nach einem Paket dann den Versuch zum 12:7 legen. Gerade das Paket hat heute sehr, sehr gut funktioniert bei der deutschen Mannschaft. Dazu muss man sagen, die Kenianer sind alles unglaubliche Athleten, aber gewichtstechnisch haben sie der deutschen Mannschaft eigentlich überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das waren, ich glaube, in der Sturmreihe knapp 100 Kilo mehr, die die deutsche Mannschaft auf die Waage gebracht hat. Und das ist ja nun eine ganze, ganze Menge, gerade im Sturm.
Also ich fand auch immer wieder überraschend zu sehen, wie gut die eigentlich auch verteidigt haben, jeweils auch vor allem in der ersten Halbzeit, obwohl man ganz klar gesehen hat, dass die körperlich unterlegen sind, aber am Ende des Tages war heute dann da wirklich nicht mehr viel zu machen, also die konnten dem Gedränge da einfach nicht standhalten, die wurden da wirklich meterweit nach hinten geschoben, wenn die deutsche Mannschaft so ein Paket angesetzt hat, also das war die Schwachstelle in dem Fall, das haben die Deutschen super gesehen, super ausgenutzt und gerade gegen eine Mannschaft gegen wie Kenia muss man dann genauso auch spielen.
In der zweiten Halbzeit wurde es dann so ein bisschen in Schau laufen. Auch das war schon angekündigt, beziehungsweise das hatten wir in den letzten beiden Spielen gesehen. Kenia kann 50 Minuten, vielleicht auch mal 55 oder 60 Minuten mithalten, aber danach hört es dann auf, dann ist auch die Kondition am Ende und dann sind die schwereren Mannschaften dann auch im Vorteil. Dann konnte in der 45. Minute konnte Sebastian Ferreira durchbrechen, schön auf Jaco Otto ablegen, der mit dem dritten Versuch, Parkinson, konnte dann die Erhöhung bringen. Der schönste Versuch ist, glaube ich, Steffen Liebig gelungen, der in der eigenen Hälfte oder knapp in der eigenen Hälfte losgelaufen ist und dann mit einem ganz langen Lauf den vierten Versuch geholt hat und dann ja auch den Zusatzpunkt geholt. Steffen Liebig, der sonst nicht so viel läuft in seiner Karriere, beziehungsweise genau sonst nicht so viel zu laufen hat, außer im 7er Rugby. Aber heute fühlte er sich fast im 7er Rugby bei seinem Versuch.
Ja, es war wirklich ganz nach ihm, ja, ganz ihm zugeschnitten, dieser Versuch. Also er ist ja eigentlich jemand, der laufen kann, gerade weil er auch aus dem 7er kommt. Und das war perfekt für ihn. Er hatte wirklich dem Spieler den Ball abgenommen. Der war im Fall. Er hat den Ball ihm einfach so aus den Armen genommen und hat nur noch einfach das Mahlfeld gesehen. Und es war noch kurz ein bisschen fraglich, schafft er das oder wird er noch mal getackelt, weil da waren drei Verteidiger wirklich nah hinter ihm. Aber er hat einen super tollen Versuch gelegt. Und ich meine, er kam jetzt auch, war zum ersten Mal jetzt auch in der Startaufstellung. Super Belohnung für ihn und hat alles richtig gemacht.
Lass uns über Sebastian Ferreira sprechen, der nicht nur selber drei Versuche gelegt hat, sondern auch noch den Versuch von Jaco Otto quasi vorbereitet hat. Er muss heute, es geht gar nicht anders, als dass er der Spieler des Spiels heute ist, oder?
Ja, absolut. Also bin ja auch immer so am Gucken, wem fand ich heute jetzt am besten. Und ganz klar ist es auch für mich Sebastian Ferreira. Also drei Versuche muss man erstmal legen. Und auch über das ganze Turnier hinweg ist ja jemand einfach, der konstant immer eine Top-Leistung abliefert. Also das muss man auch mal dazu sehen, dass er jetzt heute nicht irgendwie überraschend herausgeragt war, sondern dass er einfach wirklich ein konstant toller Spieler ist. Und so einen Hattrick in der Mannschaft zu legen, die ja auch einfach, wir sind ja auch jetzt keine Mannschaft, die immer so viele Versuche legt, sondern das, also er hat heute schon eine große Leistung dazu beigetragen, dass heute 7 Versuche auf der deutschen Punktetafel landen, also Hut ab.
In der 57. Minute gab es auch einen wunderschönen Versuch, nachdem Parkinson einen Straftritt quasi an die 5-Meter-Linie gesetzt hatte. Dann konnten im Paket Kurt Haupt und Sebastian Ferreira den Ball über die Linie bringen, Ferreira dann ablegen. In der 79. Minute gab es dann noch den zweiten Versuch über die Hintermannschaft. Tim Menzel legte auf Harris Aunala ab. Die beiden waren eingewechselt und Aunala konnte dann ablegen, den Versuch machen und dann 43-6 am Ende den Endstand bringen. Die deutsche Mannschaft hat hier bei diesem Rapid Charge Turnier einen sehr guten Eindruck hinterlassen, oder? Ich meine, Kanada war der Favorit, das wussten wir vorher schon. Es gab damals im Wettbüro vor dem Spiel gab es eine Wette, dass die Kanadier mindestens mit 33 Punkten gewinnen. Dafür hat sich Deutschland dafür sehr gut aus der Affäre gezogen. Wie empfandst du jetzt die drei Spiele der deutschen Mannschaft?
Also ich bin absolut begeistert. Ich meine, es ist unfassbar traurig, dass wir das jetzt nicht geschafft haben und auch, ja, dass man einfach ein Spiel verliert gegen Kanada, ist nicht schön, aber das war eine absolute Top-Leistung über das ganze Turnier weg von der deutschen Mannschaft. Also wenn man jetzt wirklich vergleicht EM-Spiele von vor einem Jahr, von vor anderthalb Jahren, das sind Welten, wie sich die Mannschaft da entwickelt hat, das ist nochmal ein Riesenschub. Wie wir gerade schon gesagt haben, also was die Stürmer da liefern, ist absolut internationales Rugby-Niveau. Ich finde wirklich, dass sich einfach auch so körperlich und fitnessmäßig die Mannschaft ganz krass entwickelt hat. Wo man noch ganz viel ausbauen kann, ist wahrscheinlich noch mehr mit der Hintermannschaft auch zu spielen. Das sage ich immer wieder. Und ich finde auch, deswegen fällt mir auch der eine Versuch, der zum Schluss gefallen ist, über die Hintermannschaft auch wieder so besonders auf, dass ich sage, boah, das ist mal ein Versuch über die Hintermannschaft, sieht man nicht so oft. Schön, dass das jetzt auch geklappt hat. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber sonst, ich finde, das ist ganz, ganz großes Kino vom deutschen Rugby gewesen. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Ich glaube, da haben wir gute Werbung international für uns gemacht.
Michael Poppmeier stand dann hinterher den Kollegen von World Rugby im Interview zur Verfügung. Da hören wir jetzt mal rein.
Trying to get a bit warm, but difficult in those conditions. How was that game for you, Michael?
Oh, again, the first half was immense. We chose to play into the wind, so we put the pressure on ourselves. And I think we came out into the second half, into the halftime with a decent momentum and a decent lead. And then we always knew the second half was going to make the difference.
You mentioned pressure, very different this week. Last week we're contesting for that position at the Rugby World Cup. How was it preparing for this game?
Well, we basically said, look, with the World Cup not in our reach, that we're aiming to finish second. And that's exactly what we did, and obviously try to work for a bonus, and we got that as well. So we can be immensely proud of what we've done. It's very hard to get yourself psyched up for a last game when you're not really playing for anything, but it's still international, it's still a test. and the boys put in some massive work this week, and we're extremely proud.
And what's next for German rugby?
Good question. We'll have to wait and see. Hopefully we've sent out a decent statement. There's been a lot of press going on in Germany. Hopefully something will come about in the next few weeks.
You've certainly entertained the world, showed everyone what you're capable of. Congratulations for your effort. Might go and celebrate with your team.
Cheers, thank you very much. Bye-bye.
Der Interviewer von World Rugby hat eine gute Frage gestellt. Wie geht's denn jetzt weiter? Und Michael Poppmeier hat dann auch gesagt, das ist eine gute Frage. Wir wissen das alle selber nicht. Am 9. Februar soll es wieder losgehen. Dann würde das deutsche Team in der Rugby Europe Championship 2019 in Belgien antreten. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, mit welcher Mannschaft dort angetreten wird. Wir wissen noch nicht, mit welchem Nationaltrainer dort angetreten wird. Mike Ford hat erstmal nur einen Vertrag bis hier, bis zum Ende dieses Rapid Charge Turniers. Die Vereinbarung zwischen Hans-Peter Wild und dem Deutschen Rugbyverband endet jetzt dann auch. Die Spieler wissen im Moment auch noch nicht, wie es weitergeht. Da sind unsichere Zeiten, die auf das deutsche 15er Rugby zukommen.
Absolut. Es steht wirklich absolut in den Sternen, was passiert. Also ich würde auch gerne einfach, oder mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, wie die Spieler jetzt so persönlich da so eingestellt zu sind. Also ich glaube, dass ja auch ganz doll der Fokus war, wir machen jetzt weiter, auch diese schweren Zeiten, die man jetzt mit dem DRV und der Rugby Academy überstanden hat, da lag, glaube ich, immer so der Fokus auf halt diese WM-Qualifikation. Jetzt ist das vorbei, wie die einzelnen Spieler da so eingestellt sind gegenüber dieser ganzen Sache. Das würde mich mal interessieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall Ford weitermachen wird. Das, ich weiß nicht, also er war bisher immer Co-Trainer überall, wo er aktiv war. Das ist jetzt seine erste hauptamtliche Trainerstelle. Ich denke, dass er da weitermachen wird und jetzt nicht nur dieses Turnier abhaken wollte. Ich würde es auf jeden Fall schön finden. Ich würde es auch schön finden, wenn er mit vielen dieser Spieler weitermachen wird. Denn ich habe nämlich auch so gedacht, wenn diese Mannschaft jetzt zur EM kommt, ich glaube, dass man da auch nochmal was anderes sieht. Also so wie die sich jetzt entwickelt haben, da wird man nochmal andere Spiele gegen Mannschaften wie Georgien oder Rumänien sehen und vielleicht kann man da dann unter den Top-Platzierungen mitspielen. Also das wäre doch auf jeden Fall eine coole Sache.
Dieses Jahr war es so, dass eine B-Mannschaft angetreten war nach den ganzen Streitereien, die es zwischen Wild, der Wild Rugby Academy und dem Deutschen Rugbyverband gegeben hatte. Wir haben hier bei meinsportpodcast.de/meinsportradio.de darüber übertragen. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht mit dem deutschen Rugby in der Zukunft. Das 7er Rugby wird jetzt erst in den nächsten Wochen mal wieder in die Schlagzeilen kommen. Die Dubai Sevens stehen an und dann ja auch die Vorbereitung auf die Hongkong Sevens, wo das deutsche 7er Rugby Team dann den Aufstieg in die World Series schaffen will. Das werden wir in den nächsten Monaten dann vor uns haben und wie es mit dem 15er Rugby weitergeht, das werden wir dann auch hier bei meinsportpodcast.de sehen, beziehungsweise dann werden wir auch beim Vorpass im Rugby-Podcast werden Vivian Bahlmann und ihre Kollegen dann darüber berichten. Das war Vivian Bahlmann, selber Nationalspielerin und Moderatorin des Rugby-Podcasts Vorpass, mit ihrer Zusammenfassung zum Spiel. Deutschland gewinnt gegen Kenia mit 43-6. Danke, Vivian.
Gerne, Andreas.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.